ZüchterInnen entscheiden sich freiwillig dazu und sagen, ich möchte Rasse XYZ erhalten und produzieren. Ganz klar. Ist es so, dass es wirklich nur auf der einen Seite so ist, dass die Hunde Ware sind? Auch Tiere aus dem Tierschutzverein werden sich zu eigen gemacht. Ja? Sie haben danach Besitzer. Und sie können und sind Statussymbol, wie man auf Social Media ja auch immer wieder sieht. Von all dem, was ich jetzt angesprochen habe, möchte ich unbedingt unterscheiden diese Vermehrerfarmen, wo ja gezielt, ne, ganz klar, in absoluter Überzüchtung mit Gebärmaschinen, mit armseligen Rassen produziert werden. Wirklich jeder Mitleidskauf befeuert das System von so Vermehrern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche im Podcast das Thema Adopt, Don't Shop. Ich weiß, es ist ein extrem emotionales Thema, aber ich finde eben, gerade bei diesem Thema gibt es so viele Grautöne, eben nicht nur 0 und 100%, außer bei Qualzuchten, okay? Da können wir uns definitiv auf die 100% einigen. Die gehören einfach endlich verboten. Da gehört sich was getan. Das muss verändert werden. Aber wenn ich jetzt den Slogan Adopt, Don't Shop mal nehme, da finde ich, sollten wir auch mal über die Grautöne sprechen. Und ich sage ja immer so schön, mir ist wichtig, mit diesem Podcast zum Nachdenken anzuregen. Und eben auch, ja, diese 0 und 100, beziehungsweise die Zahlen zwischen 0 und 100 mal anzusprechen. Ich mache daraus 2 Podcast-Folgen. Es ist tatsächlich auch so ziemlich das erste Mal, dass ich so ein richtig ausführliches, langes Skript erstellt habe, weil das Thema so vielschichtig ist und es darüber auch extrem viele hochgekochte, dogmatische Meinungen gibt. Und ja, ich wollte einfach definitiv nichts vergessen, was mir wichtig ist. Und es ist viel zu lang geworden. Da kann ich nicht eine Folge draus machen, es werden 2 lange, glaube ich. Deshalb abonniere am besten meinen Podcast, damit du die Folge nächsten Freitag nicht verpasst. Denn ja, es ist einfach zu viel, um es in eine Folge zu packen. Ich möchte Vor- und Nachteile besprechen, vom einen, vom anderen, von beidem. Red Flags, beziehungsweise wie man es besser machen sollte, auf was man achten kann, ja, wie man diese Reise angehen sollte. Und ich habe Fragen aus meiner Community und auch Aussagen aus meiner Community gesammelt. Da hatte ich einen Fragensticker und habe natürlich ganz viele Nachrichten auch bekommen, weil ich habe erzählt, dass ich mich diesem Thema widmen werde. Und ja, da möchte ich auch auf ein paar Fragen bzw. Aussagen eingehen. Manche davon kamen eben so gehäuft, dass ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ja, dieser Slogan, Adopt, Don't Shop. Das wird sehr, sehr ideologisch durchgezogen. Es ist extrem dogmatisch, dass mittlerweile Leute auf Social Media richtig angegangen und gebasht werden, wenn sie einen Rassehund haben. Und hier wird nicht individuell und, ich sag jetzt mal, objektiv einfach hingeschaut, sondern da sieht man einen Rassehund und dann wird losgeschossen. Und damit habe ich immer ein massives Problem. Und das ist auch ein Problem, wenn man eben die Zahlen zwischen 0 und 100 überhaupt nicht mehr anspricht. Das verzerrt so ein bisschen das Gesamtbild und führt dann eben genau zu sowas. Weil da gibt es dann Leute, die da hinterherrennen und einfach dieses Dogmatische durchziehen. Und ja, das macht meines Erachtens einfach keinen Sinn. Für beide Seiten nicht. Es ist einfach nicht schön, wenn man sich gegenseitig angeht, weil da kein Lernen stattfindet und Umdenken schon gar nicht. Und man hört sich doch nicht gegenseitig zu. Wenn man erstmal rechts und links eine gepfeffert bekommt, dann macht das doch nicht irgendwie den Türöffner für, lass uns an einen Tisch setzen und wir unterhalten uns mal nett. Und Aufklärung ist es eben auch nicht. Bedenk einfach nur, auch Qualzuchten und auch Rassehunde kann man bei Tierschutzvereinen adoptieren. finde ich so wichtig, wie viele das immer wieder vergessen in Social Media. Ja, du kannst auch Rassen retten. Du kannst Rassehunde retten. Du kannst auch Qualzuchten retten. Denen geht es auch besser, wenn die nicht im Tierheim sitzen. Also, bei beidem, bei Adoptieren wie Kaufen, gibt es Pro und Contra. Und das ist mir super wichtig, dass das eben nicht so einseitig gesehen wird. Die Kontrapunkte, die werden nämlich bei der einen Seite in diesen ja einfach dogmatischen, völlig extremen Diskussionen vergessen. Als würde es kein Kontra geben, als wäre es einfach immer garantiert ein Pluspunkt. Du bist der bessere Mensch. Und das stimmt einfach so nicht. Die Folge wird definitiv kein so und nur so ist es richtig. Definitiv nicht. Ich möchte wirklich die verschiedenen Aspekte anbringen. Ich möchte zum Nachdenken anbringen. Das ist mir so wichtig. Dass man vielleicht auch über Argumente dann mal nachdenkt, wo man sich denkt, das hatte ich gar nicht am Schirm, was die da gesagt hat. Und das führt vielleicht dazu, dass dieses Bashing und dieses Ich bin ein besserer Mensch als du auf Social Media nachlässt. Es soll Raum zum Miteinander reden und nicht eben dieses Übereinander oder eben dieses regelrechte Bashing. Ja, ich nehme jetzt mal das Wort, das passt am besten. Denn es ist einfach wirklich viel, viel mehr als diese krasse Social Media Diskussion. Es ist ganz viel zwischen der Zahl 0 und 100. Beginnen wir doch einfach mal bei den Begrifflichkeiten. Finde ich nämlich auch schon super wichtig. Ich habe mehrmals umstrukturiert, da ich auch überlegt habe, Mensch, wie steige ich ein? Aber ich fange jetzt einfach mal bei den Begrifflichkeiten an. Vermehrer sind keine Züchter. Ich sage es nochmal. Vermehrer sind keine Züchter. Natürlich haben sie diese Tiere gezielt hervorgebracht. Aber wenn wir umgangssprachlich von Züchter und Züchterin sprechen, hat das nichts mit auf Geld ausseiende Vermehrer zu tun. Gute ZüchterInnen haben keine Überproduktion, weil sie nur noch auf Warteliste oder ja eigentlich auch mit Nachbedarf an die Sache herangehen. Ja, ja, ich weiß, es gibt auch andere, aber bitte, es gibt eben beides, nicht nur das eine. Und auch nicht jede Tierschutzorga ist immer Tierretter unter sich. Es gibt auch Tierschutzorganisationen, die absolut abzulehnen sind. Stichwort Welpenmafia, ja, wo man ja auch denkt, Mensch, da tut man was Tolles. Kommen wir später noch zu. Die Begriffe adoptieren und shoppen finde ich schon so ein bisschen schwierig. Bei beiden Szenarien fließt Geld. Punkt. Weil auch wenn ich einen Hund adoptiere, wie es ja immer so genannt wird, fließt Geld. Und deshalb möchte ich hier nochmal erwähnen, dass man auch Begriffe einfach schon hinterfragt. Wie sagt man so schön? Worte schaffen Wirklichkeit. Und umgangssprachlich weiß ich, was damit gemeint ist. Ist das auch total okay, wenn man das so unterscheidet. Aber dass beim Shoppen auch jegliche Form, auch die super guten, bewussten ZüchterInnen mit gemeint sind und eben Vermehrer. Und beim Adoptieren ist es immer gut, egal ob es eine gute, eine schlechte Tierschutzorga oder ist. Das passt für mich nicht. Deshalb bei beiden Begriffen immer hinterfragen. Es fließt bei beiden Szenarien Geld. Auf beiden Seiten gibt es Negativbeispiele. Auf beiden Seiten werden damit Kosten gedeckt. Sowohl gute Vereine wie auch sehr gute ZüchterInnen werden davon natürlich nicht reich. Also ich kenne gute ZüchterInnen und bewege mich da natürlich auch auf beiden Seiten. Ich kenne grandioseste Tierschutzvereine, Tierschutzorganisationen und ich kenne wirklich super gute ZüchterInnen. Und ich weiß, dass die ZüchterInnen alle einen normalen Job haben, weil man davon nicht lebt und damit kein Geld verdient, wenn man einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem, wie viele Hündinnen man auch hat, ja, die werden davon auch nicht reich. Auf beiden Seiten gibt es die, die sich die Taschen voll machen. Ja, bei der Welpenmafia, bei den Vermehrern geht es um Geld verdienen, um definitiv nicht Tierwohl. Das steht bei beiden Fällen ganz weit hinten. Tierheime, Tierschutzorganisationen arbeiten, das ist ein totaler Knochenjob, sowohl emotional. Also ich finde, wenn man so wirklich richtig Auge in Auge mit so viel Tierleid einfach konfrontiert ist, das ist ein Knochenjob, sowohl körperlich wie auch emotional. Das finde ich super wichtig zu erwähnen, weil ich denke, gerade in meiner Community versammeln sich die Menschen, die einfach unendlich tierlieb sind. Ich habe auch schon im Tierheim mitgearbeitet und es ist krass, wie einen das emotional mitnimmt. Gerade wenn man eben sagt, hey, ich lebe mit meinem Tier total bedürfnisorientiert zusammen. Mir ging das immer so, wenn ich einen Tag im Tierheim war und dann heimgekommen bin, dass ich schon sagen konnte, hey, du hast geholfen, du hast was Gutes gemacht. Aber ich fand diese Diskrepanz so krass, dass es mir dadurch emotional echt immer schlecht ging. Also, es ist ein Job fürs Allgemeinwohl. Ja. Das ist mir wichtig. Tierheime vor Ort arbeiten fürs Allgemeinwohl. Das wird ja immer wieder schön vergessen, weil eben vielen Menschen in unserer Gesellschaft Tiere völlig egal sind. Sie sind ja örtlich meist die, die sich um die richtige Drecksarbeit kümmern, die lokal wirklich auch auf die gesetzlichen Hilfen angewiesen sind, auf Spenden. Das würde ja alles anders gar nicht gehen. Und gerade bei diesen gesetzlichen Hilfen finde ich es so krass, das habe eben auch ich damals in meiner Zeit da im Tierheim mitbekommen, dass es immer wieder Gemeinden gibt, die halt sagen, in Deutschland gibt es keine Streuner. Das ist erfunden und das Geld dann eingeklagt werden musste. Und da gibt es Gemeinden bei uns hier im Landkreis, die ziehen das Jahr für Jahr immer wieder durch. Die schinden damit Zeit und schaffen denen, die sowieso keine Zeit, Ressourcen und so weiter haben, noch mehr Arbeit. Ja, also die Das finde ich alles ganz wichtig, sich das mal klar zu machen, was da örtlich die Tierschutzvereine leisten. Und die sind überm Limit. Ich sage nicht am Limit, sondern die sind überm Limit. Die stehen mit dem Rücken eigentlich schon in der Wand, nicht nur an der Wand dran. Ganz klar, ZüchterInnen entscheiden sich freiwillig dazu und sagen, ich möchte Rasse XYZ erhalten und produzieren. Ganz klar. Ist es so, dass es wirklich nur auf der einen Seite so ist, dass die Hunde Ware sind? Auch Tiere aus dem Tierschutzverein werden sich zu eigen gemacht. Ja, sie haben danach Besitzer. Und sie können und sind Statussymbol, wie man auf Social Media ja auch immer wieder sieht. Also gerade das ist etwas, weshalb ich mich jetzt auch mit dazu entschlossen habe, wirklich dieses krasse Thema anzugehen. Weil ich diese Entwicklung gerade nicht schön finde. Bei Tierschutzhunden gibt es dieses, nahezu ist es schon so ein Betteln. Wer hat den traumatisiertesten Hund? Wer hat den krasseren Weg beschritten? Wer hat den ärmsten der ärmsten der ärmsten Hunde? Und so weiter und so fort. Und ich nochmal, ich finde es hochgradig toll, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz nimmt und wirklich sagt, ich möchte diesem Tier da auf den Weg helfen, dass es dem Tier gut geht und. Aber wie sagt man immer so schön, die Leute, die Gutes tun, die machen das im stillen Kämmerlein und müssen das nicht ausposaunen. Deshalb bitte, bitte hört bei diesem Thema auf, ich bin besser als du. Damit erreicht man nichts. Ja, eine Frage, die man wahrscheinlich, schätze ich mal, durch eine reine gute Befragung oder eine Studie nicht beantworten kann. Würden Menschen, die sich entschließen, einen Hund in ihr Leben zu holen, also die sich das einfach langwierig überlegt haben, im besten Fall noch durch Beratung vor dem Hundekauf und einfach unbedingt einen Hund in ihr Leben holen möchten. Und dann finden die kein passendes Tier aus dem Tierheim. Würden die wirklich darauf verzichten? Tun sie das? Denn ich kenne die Fälle von, da gibt es gerade kein passendes Tier in den ganzen örtlichen Tierheimen. Und die Menschen verzichten dann eben nicht. Die gehen dann zu Züchter oder Züchterin, um sich diesen wohlüberlegten, jahrelang gehegten Wunsch erfüllen zu können. Also, ne? Es gibt mehr als 0 und 100. Bei dem Podcast-Thema könnte ich jetzt einfach zurückgehen zu, wann hat das Zusammenleben von Hund und Mensch begonnen, welche Rassen gibt's und warum und was ist mit ihnen über all die Jahre und vor allem auch die Zucht und ne, die Einmischung und Veränderung des Menschen passiert. Das gehe ich aber einfach mal in gesonderten Folgen an, weil das finde ich auch super interessant, so als ich drüber nachgedacht habe die Tage und so zusammengeschrieben habe, über was ich reden möchte, habe ich nur gedacht, nee, da machen wir eigene Folgen drüber, weil das jetzt nur so in ein paar Sätzen nebenher fände ich schade. Also das Einzige, was ich so reinbringen möchte, ist, wenn man sich die Zucht anschaut, dann ist klar, dass so Am Anfang stand dieses Zweckbezogene, je nach Aufgabe. Hey, die Hunde hatten Aufgaben, ja, und jetzt mittlerweile ist es ja bei Gebrauchs- und Jagdhunden. Da gibt es das heute noch. Dennoch ist es ganz anders als damals. Ja, es ist definitiv so, dass mittlerweile in der Zucht ja auch extrem aufs Aussehen geguckt wird. Aber das generelle Thema Zucht, ZüchterInnen, das gehe ich dann nächste Woche im Podcast an. Die moderne Zucht von Haushunden als Rassehundezucht, die hat erstmal so Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen und da ging es um Aussehen, ganz klar. Und sogar noch weiter, da ging es um rein rassige Hunde sind wertvolle Güter und so, ne, Mischlinge sind fürs einfache Volk da unten. Also Zucht an sich ist eben kein neues Konzept. Das ist tausende Jahre alt und kann nicht nur als modernes Konzept kritisiert werden. Aber es gibt halt bei der Sache viele Abers. Deshalb spreche ich über ganz viel in diesen Folgen. Hunde sind in der heutigen Zeit definitiv Sozialpartner, aber eben auch Objekt, Status. Da gibt es so eine ganz tolle Tabelle, Rollen von Hunden in der Moderne, in Anlehnung an Hirschman 1994. Sie sind Prestigeobjekte, Hobby, Begleitung, Gebrauchsgegenstand, Personifizierung von Hunden steht eben auch in der Tabelle, Freunde, Familienmitglieder, Mediatoren zwischen Natur und Kultur, Helfer bei der Kindererziehung. Da müsste ich, glaube ich, noch länger drüber nachdenken, was damit gemeint ist in dieser Tabelle. Teil des Selbst, Freunde, Familienmitglieder, all das kann ich definitiv unterschreiben. Gebrauchsgegenstand, seltener, aber ja, mit Sicherheit in Ausnahmefällen. Es gibt mit Sicherheit noch die JägerIn, die halt wirklich gefühlt null Beziehung zu dem Tier hat und sagt, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Hobby, denke ich, steht bei uns da ganz arg und eben so dieses Mediatoren zwischen Natur und Kultur oder eben auch, ja, also auf jeden Fall könnte man bei dieser Tabelle auch noch wieder weiter drüber nachdenken. Prestigeobjekte sind ja dazu da, die eigene Selbstdarstellung positiv zu beeinflussen. Beim Rassehund mehr Anerkennung im sozialen Umfeld. Rassehunde damals haben eben wirklich auf so eine soziale Klasse und auf Wohlstand hingedeutet. Ist das heute noch so? Ich würde sagen, in gewissen Kreisen. Also man sagt ja immer so schön, ne, bestimmte Rassepräferenzen ist auch milieuspezifisch. Ja, mit Sicherheit, aber ich würde definitiv sagen, und jetzt sagen, das hat so Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen, mit diesem Status reinrassiger Hund als wertvolles Güter, würde ich schon sagen, dass sich da in der heutigen Zeit extrem viel getan hat. Wir müssen uns auf jeden Fall darüber unterhalten, wie die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber domestizierten Tieren aussieht. Die haben sich ja nicht einfach so ohne unser Zutun einfach mal domestiziert, ja. Deshalb haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung, was mit all diesen Tieren da um uns herum passiert. Die Beziehung zwischen Hund und Mensch ist speziell, wenn ich es jetzt mal nett umschreiben möchte. Menschen haben Hunde ins häusliche Umfeld geholt, eingesperrt, Tür abgeschlossen, sie am Wegrennen gehindert. Früher noch an der Kette, gibt es ja immer noch Kettenhunde. Und irgendwann dann eben zu Haustieren erkoren. Hey, wir besitzen Tiere, Punkt. Wir sind die Besitzer. Wir besitzen die. Absolutes Machtgefälle. Das ist am Ende egoistisch. Egal, wo sie herkommen. Total egal. Also, ne, jetzt mal losgelöst vom Thema adoptiert oder geshoppt. Es ist egoistisch. Dass man grundsätzlich bei uns nicht so mit Hunden zusammenleben kann, wie jetzt, keine Ahnung, als Beispiel im ländlichen Gebieten wie Thailand zum Beispiel. Da dürfte uns allen klar sein, dass das bei uns, wenn ich jetzt hier mich umgucke, auch wenn ich immer sage, ich wohne in der Einöde, dennoch könnte ich nicht einfach die Hunde so mal laufen lassen und sagen, ja, laissez-faire-mäßig, mach mal. Dafür hat man dort natürlich massive Probleme mit Gesundheit, Vermehrung. Ja, aber grundsätzlich dieses Konzept, ich hole den Hund zu mir, ich besitze den dann, er ist komplett abhängig von mir, das ist extrem egoistisch. Aber ein Unterschied finde ich, wenn man sich das mal anschaut mit zum Beispiel einer Legerhenne in einem ganz, ganz typischen Betrieb, da ist keine, also da ist einfach jegliche Natürlichkeit weg. Da geht es wirklich nur noch Leben für den Menschen. Klar, die leben irgendwie schon durchaus so gut es möglich ist, ne, sollen ja am Leben bleiben und schon auch medizinisch versorgt. Aber sie müssen ja nur medizinisch versorgt werden auf dem Level, weil die Haltungsform ist, wie sie ist. Bedürfniserfüllend und artspezifisch, weit weg. Unsere Hunde leben definitiv, je nachdem natürlich, mit wem sie leben, ob jemand auf Machtmissbrauch steht oder nicht. Aber sie leben ja durchaus bedürfniserfüllend, artspezifisch, soweit es eben machbar ist in unserer Welt. Es gibt eine Schnittmenge. Darauf kann man es, glaube ich, runterdröseln. In der Schnittmenge kommen Hundebedürfnisse vor. Und wenn ich es jetzt mit der Legehenne vergleiche, gibt es keine Schnittmenge. Da geht es einfach um pure Ausnutzung. Die hat einen Dienst zu leisten, Punkt. Also von daher gibt es da schon nochmal einen Unterschied. Aber auch da könnte man jetzt, glaube ich, philosophisch abdriften. Vor allem wieder mit diesem, wir haben sie domestiziert und ja, sind dann einfach auch verantwortlich. Die große Frage, die da auch immer wieder aufkommt, oder ich sag mal, das ist so ein Argument, warum man unbedingt auch einen Hund adoptieren sollte, ist doch viel besser. Die sind doch auch gesünder. Mischlinge sind viel gesünder. Da gibt es eine Vergleichsarbeit, die kam zum Schluss, dass Mischlinge länger leben würden. Aber der Vergleich wurde fast nur mit Qualzuchten gemacht. Und man muss auch bedenken, dass bei Rassehunden ja deutlich mehr Untersuchungen und Screenings gemacht werden. Von daher schwierig, das einfach so platt zu beurteilen oder zu übernehmen. Gerade durch die schlechteren Startbedingungen ist ja Krankheit und Lebenserwartung jetzt nicht wirklich ein Argument, wo ich sagen würde, für den Entschluss, jetzt holst du dir einen Mischling, weil hat bessere Lebenserwartung, weniger Krankheit. Und hier dann eben auch wieder der Vergleich mit dem Vermehrer, der einfach ja, Gebärmaschinen ausnutzt und Rassen überzüchtet, wäre auch wieder kein Vergleich, der uns weiterbringt. Ja, das wäre ins Extrem gegriffen. Ich ganz persönlich bin sowohl mit Hunden und, ja gut, Katzen hatten wir immer aus dem Tierheim beziehungsweise so klassisch vom Bauernhof, der sie damals in der Kindheit, in den 80er Jahren, wurden ja die Kitten immer noch getötet. Also das sind so die Klassiker, wie ich so aufgewachsen bin, aber eben auch später dann mit einem Hund aus dem Ort und auch mit einem vom Züchter. Ich selbst hatte und habe Tiere aus dem Tierschutz und auch vom Züchter und auch einen vom Vermehrer. Habe sehr, sehr viele Kundinnen ins Tierheim, in Tierheime begleitet, beziehungsweise tatsächlich sogar auch online und in Online-Meetings in Shelter im Ausland. Habe Begleitung zum Züchter gemacht, Hunde ausgesucht, natürlich alles, ne, im Rahmen von Beratung vor dem Hundekauf. Und da kann ich wirklich eine Sache ganz klar sagen über die Jahrzehnte, die ich dabei bin. Es gibt so, so viel mehr als 0 und 100%. Ganz, ganz verschiedene Lebensrealitäten, super individuelle Lebensrealitäten, individuellste Ressourcen. Es gibt nicht nur die Tierschutzorga und es gibt nicht nur die oder den Züchter oder Züchterin. Es gibt auf beiden Seiten, wie angesprochen, Negativbeispiele und auf beiden Seiten gibt es unfassbar wichtige und ja auch tolle Menschen, die da ihre Arbeit wirklich mit Herzblut machen. Also kommen wir zu der Aussage, adoptieren ist das absolute Nonplusultra. Alles andere ist abzulehnen, vor allem die Menschen sind abzulehnen. Da habe ich schon was zu gesagt, was ich davon halte, von diesem Bashing. Gibt es vielleicht sogar Szenarien, wo man umgekehrt fragen könnte, wann ist Adoptieren kein Tierschutz mehr? Das finde ich ist eine wichtige Frage, die man da mal reinbringen darf. Löst die Adoption, also das Geld, welches du auch zahlst, und die Organisation, der Verein, löst es Probleme vor Ort? Das finde ich ist eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Achte bitte unbedingt darauf, dass die Orga vor Ort wirklich einen Tierschutz betreibt. Nachhaltigen, vorausschauenden. Klar, retten ist schön und gut, aber wir wollen ja über dieses Tier hinausschauen. Das ist gemeint mit nachhaltigem Tierschutz. Natürlich verändert jede Adoption das Leben dieses einen Tieres. Worum es aber geht, ist eben so dieses große Ganze im Blick zu haben. Und da ist für mich immer der Blick bei Tierschutzorganisationen, gerade wenn man eben sagt, ich adoptiere einen Hund aus dem Ausland, was passiert da vor Ort? Geht es da wirklich nur um ein Rauskarren von Hunden oder wird da nachhaltiger Tierschutz betrieben? Gibt es Kastrationsprojekte zum Beispiel? Wird da medizinisch, also ganz an oberster Stelle Impfung? Wie sieht's damit aus? Wird zum Beispiel vor Ort mit der Regierung verhandelt? Wird da was unternommen? Ja, dass da einfach ja was ins Rollen kommt? Oder geht's wirklich nur ums Hunde rausschaffen? Ja, das verändert dann die Leben dieser Hunde. Aber es hilft dann nicht weiter und es verändert sich dann auch nichts. Es zeigt sich ja eher, dass sich in die andere Richtung etwas verändert, das nachproduziert wird. Genau so ist ja diese Chose mit der Welpenmafia entstanden. Dann die große Frage, werden AdoptantInnen umfassend aufgeklärt? Nicht der ewige Mythos, ja, der ist so dankbar, das wird reproduziert. Da wird immer noch dieser Mythos in Vermittlungstexten verwendet. Hunde sind nicht dankbar. Die sind nicht dankbar. Die haben Bedürfnisse. Die haben ein impulsives Kleinkindhirn. Die fällen Entscheidungen für sich. Ganz groß geschrieben. Für sich. Sie verhalten sich immer hundlich. Die sind auch mal anstrengend. Und je nach Veranlagung und vor allem Rasseaspekte. Hey, die haben da teilweise Rassepaketchen in sich, die vielleicht unsichtbar sind. Manche sind sehr sichtbar, andere sind unsichtbar. Und vielleicht dann dadurch auch echt unpassend für diese individuelle Lebensrealität. Wird darüber aufgeklärt? Gibt es da umfassende Kennenlerngespräche? Kann das geleistet werden? Das ist für mich wirklich nachhaltiger Tierschutz. Was kann es bedeuten, eine Wundertüte mit heimzunehmen? Wie sehen so die ersten Monate aus, dass die Menschen da wirklich an die Hand genommen werden und wissen, was da passiert? Sind genug Ressourcen dort vorhanden für die Lebensrealität plus die Eingliederung plus ja eventuell auch teure Verhaltensberatung und Training, medizinische Versorgung? Sind auch finanzielle Ressourcen dafür Unerwartetes? Weil auch wenn natürlich vorher Bluttests gemacht werden und so weiter und so fort, die Tiere werden ja nicht geröntgt und gemacht und getan. Ja, ich kenne da in wirklich den Jahrzehnten, die ich mittlerweile arbeite, vieles Unerwartetes, was da auch kommen kann. Wird auch darüber mal offen gesprochen. Denn aktuell die Abgaberaten steigen, weil die medizinischen Versorgungen ja nicht mehr so gezahlt werden können. Es gab ja die Gebührenordnung, Veränderung, Anpassung, ganz, ganz wichtig, damit überhaupt Tiermedizin noch möglich ist. Das Kliniksterben hat dadurch trotzdem nicht wirklich aufgehört. Aber das ist ein anderes Thema, das gehört heute nicht hierher. Trotzdem eine Sache, die mitbesprochen werden muss, die mitgedacht werden muss. Vor dem Hunde ins Land bringen steht für mich die Frage, gibt es ausreichende Endstellen, die sich mit oftmals auch eventuell traumatisierten, genetisch völlig unbekannten Überraschungspaketen, die deutlich Zeit und Ressourcen brauchen können. Das meine ich mit Überraschungspaketen, das ist immer ein Können, es kann keiner sagen, werden diese Menschen darauf vorbereitet. Ich kann sagen, natürlich, bei mir landen dann auch die, die es nicht sind. Ich kann aktuell sagen, Auslandstierschutz, bitte nimm dir eine Lupe in die Hand und guck ganz genau drauf. Kann ich nur immer wieder sagen. Und ich finde es grauenhaft, fürchterlich, dass gerade die guten Tierschutzorgas darunter zu leiden haben. Wobei auch da immer ist, sie haben ja nichts zu verbergen. Wenn es gute Tierschutzorganisationen sind und mehr Fragen gestellt werden und die Menschen einfach wirklich auch interessierter, vorbereiteter sind, ist es im Grunde eine Win-Win-Situation für beide. Aber es ist natürlich ein Zeitfaktor, Manpower. Da sind wir wieder bei dem Thema, was dann natürlich schwierig zu wuppen ist. Trotzdem, die große Frage, gibt es bei uns genug Endstellen, passende, die das wuppen können? Eigentlich wissen wir es, glaube ich, aktuell schon so ein bisschen. die Tierheime vor Ort, die örtlichen Tierheime aktuell, die ständig vergessen werden. Auch das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auf Austausch echt gespannt und freue mich drüber. Mein Empfinden ist auf Social Media aktuell, dass man von den örtlichen Tierschutzvereinen kaum was mitbekommt. Es geht immer nur eben ums Adoptieren. Mein Hund kommt aus irgendwoher. Ja. Also örtlicher Tierheime, bitte, bitte nicht vergessen. Die machen so, so viel, die leisten so, so viel und nehmen sich genau der Verantwortung an. Weil ja, es gibt Streuner bei uns, ganz viele. Also gerade wenn man dann auch noch bei Katzen schaut, wow, einfach nur wow. Und die örtlichen Tierheime sind gerade seit Corona durch die ersten Corona-Hund-Anschaffungen am absoluten Limit. Und wenn man sich umschaut, dann sind in den örtlichen Tierheimen ganz oft Hunde, die aus dem Ausland geholt wurden und die Menschen wurden eben nicht aufgeklärt. Es war eine absolut fehlende Vorbereitung und Aufklärung und hat die Situation hervorgebracht. Ich will aber unbedingt ein Tier retten und dann ist man da in so eine Situation gestolpert, die vielleicht dann am Ende eben keinem was Gutes gebracht hat. Ja, deshalb wirklich meine Bitte über Pflegestellen arbeiten, finde ich super toll. Oder eben auch im Tierheim vor Ort als Gassigeherin. Da hat man eine super tolle, lange Kennenlernphase durchlaufen. Ist für beide Seiten echt eine richtig coole Sache. Weil, hey, wenn man so einen Hund, ich stelle mir das dann immer vor und habe da ja auch schon einige Fälle begleitet, wo aber so klar war, es geht in dieser Lebensrealität nicht, für alle nicht. Es ist auch für den Hund schrecklich, in dieser Lebensrealität leben zu müssen, der da geholt wurde. Ich sage so ein bisschen blauäugig, unvorbereitet und auch nicht vorbereitet worden. Und dann werden die Hunde wieder abgegeben. Das ist für beide Seiten so schrecklich. Und meiner Meinung nach sollte so eine erneute Abgabe wirklich ja nach allen Möglichkeiten irgendwie zwingend umgangen werden. Wenn man sich sicher ist, dass es ausreichend kompetente Hundemenschen da draußen gibt, müsste meiner Meinung nach wirklich das Augenmerk vermehrt auf Pflegestellen gelegt werden. Das wäre so eine Anregung. In dem Umfeld ist es so viel cooler, das Tier zu beurteilen. Da ist es doch wirklich machbar, als wenn wir uns jetzt so vorstellen. Ich glaube, wir haben alle die Bilder von Sheltern, die sich sei es in der Ukraine oder in Rumänien. Es ist egal, wo wir hinschauen. Ich habe ein Shelter quasi online in Portugal begleitet. Es ist egal, wo wir hingucken. Das ist was ganz anderes als so eine Pflegestelle bei uns, wo dann eben ein Hund ist, eben ja, aber meistens dann ja in der Gruppenhaltung mit den eigenen Tieren. Es ist was ganz anderes. Da kann man das Tier kennenlernen. Das Tier kann vor allem, das System kann mal aus diesem Dauerstressmodus runterfahren. Da beginnt es dann schon, dass sich so ein paar Schubladen öffnen, wo man dann mal sieht, ah, da ist so ein Stück deiner Persönlichkeit. Aha, die Menschen können wirklich aufgeklärt werden und ja, machen sich mit offenen Augen auf die Reise sozusagen. So könnte man es ausdrücken. Das würde das Leid auf beiden Seiten minimieren. Oder man ist eben selbst Pflegestelle, wenn man so einen Wunsch hegt, dass man mal, ja, einfach über, ich trage mich ein bei einem Verein, den ich vorher ordentlich gescannt und gescreent habe als Pflegestelle. Und das kann einem dann eben auch die Tür eröffnen zu einem, ich habe da einen wunderbaren Vierbeiner gefunden. Ich habe das auch mal gemacht bei einem Hund, der ja mit gebrochenem, zerschmettertem Bein kam. Und in dem Fall habe ich mich natürlich vorher abgesichert bei befreundeten KollegInnen. Die habe ich mit ins Boot geholt. Die haben dann eben mich unterstützt und mir geholfen bei der medizinischen Versorgung. Und ich konnte den Hund lang kennenlernen, aufpäppeln, medizinisch versorgen und einfach in absolut aller Ruhe entscheiden und mir auch anschauen, wie das in meiner Hundegruppe passt. Kann der bleiben oder ist es für den Hund vielleicht auch einfach besser, ein Einzelzuhause zu haben? Und ja, das braucht Ressourcen, absolut. Die hat nicht jede Person, schon gar nicht in der aktuellen Zeit. Also auch finanzielle Ressourcen darf man da echt nicht vergessen. Also all das wäre so ein bisschen zu bedenken. Aber dieses, ich bin vor Ort Gassigeherin und gehe mit einem Hund Gassi oder mach mal so Probewohnen. Das kenne ich auch nur von unserem örtlichen Tierheim. Die machen dann erstmal so die erste Nacht Probewohnen und dann mal ein Wochenende. Und das finde ich echt auch eine schöne Möglichkeit, die man natürlich so mit dem Klassischen, der Hund kommt dann im Transporter, man trifft sich an irgendeiner Autobahnraststätte und dann werden da die ganzen transportierten Hunde ausgeladen und dann stehen da ganz viele Menschen, die die abholen. Da hat man keine Chance, die Tiere kennenzulernen. Und ich finde das grandios, wenn man das macht. Und ich weiß, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die eben sagen, hey, ich habe gerade die Ressourcen, sowohl wirklich mental wie auch zeitlich und auch finanziell und ich mache das, finde ich grandios. Finde ich einfach super toll, wenn man das macht und machen kann. Aber das ist nicht die Lebensrealität von allen und das finde ich ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass man, nur weil es nicht die Lebensrealität von allen ist und sein kann, diese Leute zu beschämen. Zu dem Thema haben mir natürlich allerhand aus der Community geschrieben. Wie gesagt, ich hatte angesprochen, dass ich diese Folge aufnehmen möchte oder diese Folgen und habe eine Sache öfter bekommen in natürlich verändertem Wortlaut. Ich habe da eine Nachricht: Vor Ort gibt es doch nur verhaltensgestörte Hunde und wenn, dann bekommt man die sowieso nicht. Man bekommt hier keine Hunde. Mir wurde gesagt, ich bin viel zu alt. Die Vereine geben nur Familien einen Hund, wo eine Person ganztags zu Hause ist. Wer soll sich das leisten können bei den gestiegenen Preisen? Wir müssen alle arbeiten. Ein Gehalt reicht einfach nicht mehr aus. Dürfen denn nur noch reiche Familien einen Hund halten? Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich einen Hund nicht bekommen habe, den ich im örtlichen Tierschutzverein gerne adoptiert hätte. Der wurde mir verwehrt und ich habe das auch schon bei KundInnen mitbekommen, die vor Ort in mehreren Tierheimen keinen bekommen haben. Wo ich aber sagen kann, durch die Beratung und das Durchleuchten dieser Familie hätte ich so nicht entschieden. Und ich persönlich war absolut der Meinung, dass diese Familie einen Hund aufnehmen kann und eine gute Familie wäre. Und die Geschichten gibt's, klar. Aber bitte nicht pauschalisieren. Das finde ich wieder, da sind wir wieder bei diesem 0 und 100. Einzelschicksale. Ja, na klar, können die auch sehr emotional wiegen. Wenn ich die Podcast-Folge irgendwie damals vor, ist ja schon sehr, sehr viele Jahre her, wenn ich die damals aufgenommen hätte, nachdem ich die Absage bekommen habe, wäre ich wahrscheinlich auch total emotional gewesen. War ich auch noch viel jünger und habe auch noch ganz anders formuliert und über Dinge nachgedacht. Aber ja, also bitte da nicht pauschalisieren. Die Fälle gibt es, ja. Und ich habe mir dann gedacht, wäre es nicht irgendwie grandios, wenn es so ein einheitliches Vermittlungsverfahren geben würde, ein realistisches, was der Zeit entspricht. Weil das stimmt, also das Argument, es reicht kein einfaches Gehalt mehr in der heutigen Zeit. Ja, also klar kann es reichen, je nach Job. Aber in der heutigen Zeit ist es eher so, dass im Gros beide berufstätig sind. Ja, gerade wenn es dann noch Kinder in der Familie gibt. Und dann zu sagen, nee, der Hund darf auf keinen Fall und never ever alleine bleiben. Natürlich, es gibt die Tiere, aber das wird ja, ich kenne das bei uns hier auch vom örtlichen Tierschutzverein, die haben dann ganz klar dastehen, der Hund wurde schon mehrfach vermittelt, der kann absolut nicht alleine bleiben. Und ich weiß, dass man ganz, ganz viel eben auch beim Trennungsstress machen kann, aber das dauert Zeit, so richtig. Ja, und von daher, es ist wie immer, man sollte es nicht pauschalisieren. Es ist viel, viel, viel schichtiger, als es immer so dargestellt wird. Und da nochmal genauer zu sagen, es gibt ein Vermittlungsverfahren, was an die heutige Zeit angepasst ist, was realistisch ist, was nicht dazu beiträgt, dass der Import von Auslandstieren befeuert wird, weil, boah, habe ich das oft im Fragensticker gehabt, dass die Leute geschrieben haben, ja, ich bin dann eben doch auf den Auslandstierschutz umgeswitcht, weil es vor Ort nicht machbar war. Weil, ja, es nur Verhaltensgestörte mit Beißvorfall und. Stimmt, also kann ich mir vorstellen, ne, dass wenn dann die Leute irgendwie sagen, ich will definitiv ein Tier adoptieren und bei mir aufnehmen und vor Ort habe ich jetzt schon alles Mögliche gemacht, keine Chance. Und jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt. Verstehe ich auch. Es gibt definitiv so Momente, wo man sagt, jetzt gerade ist so eine Lebensphase, wo das super gut passen würde. Wir haben es ja gesehen, bei Corona gab es ja nicht nur die Negativbeispiele zur Pandemiezeit, es gab auch die super guten Beispiele, die das endlich durch Homeoffice und Veränderungen dahingehend machbar machen konnten. Aber was ich auch hierbei wieder die andere Seite, ich möchte auch zu bedenken geben, wie verdammt oft die Leute im Tierheim angelogen werden. wie gesagt, ich habe ja auch ehrenamtlich mal im Tierheim gearbeitet. Gerade natürlich, wenn es um Rasse- oder Listenhunde geht. Klar, muss man ganz klar sagen. Was die erlebt haben, ich glaube, jede Tierschutzorganisation, jeder Tierschutzverein kann da Bücher füllen, gefühlt. Ich habe da Bruchteile mitbekommen und trotzdem ganz oft mit dem Kopf geschüttelt und dachte mir nur, das kann jetzt gerade nicht sein. Deshalb bitte erneut, bitte geht wohlwollend aufeinander zu und nehmt nicht einfach nur an. Seid nicht pauschalisierend, übertragt nicht eine einzige Erfahrung auf alle. Das kann einfach nicht für alle gelten. Und ja, das sollte für beide Seiten gelten, dass man wohlwollend aufeinander zugeht. Zu den Problemhunden möchte ich auch noch so ein, zwei Sätze sagen. Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, aber, und das muss ich immer wieder mit einem großen Aber dazu sagen, zu mir kommen halt Leute, weil sie Probleme mit dem Hund haben. Ich habe ja gar nicht den Blick auf die Leute, die keine Probleme haben. Ja, auch wenn ich mittlerweile eine recht große Community habe durch Social Media und Newsletter und so weiter und so fort, ich kenne da nicht jeden persönlich und die Lebensrealität von dem Hund-Mensch-Team. Zu mir kommen natürlich die Problemfälle, aber ja, es ist auffälliger, dass mittlerweile viele Herdenschutzhund-Mixe dabei sind aus dem Ausland oder auch Listenhunde als Labrador-Mischling verkauft werden, wo ich dann sage, puh, bei dem Kiefer und dem restlichen Aussehen und Verhalten glaube ich da eher an Listenhunde. Und ja, das stimmt, dass davon viele in den Heimen sitzen, weil nochmal, wie viele kompetente, gute Endstellen gibt es denn? Die sind doch nicht endlos da. Gerade mit finanziell Ressourcen und. Und wenn ich mir draußen einfach nur die Umwelt anschaue, es ist voller geworden, es ist schneller geworden, es ist einfach nicht mehr so leicht zu handeln für einen Hund, der aus dem Ausland kommt und Probleme hat und all das nicht kennt. Achte vorher auf die angesprochenen Punkte, die ich jetzt so aufgezählt habe. Wenn du dir einen Hund holen möchtest, bei dir aufnehmen möchtest, es ist niemandem geholfen, wenn das Tier erst aus dem Ausland kommt und dann im örtlichen Tierheim sitzt. Damit ist niemandem geholfen. Und nochmal, die örtlichen Tierheime sind am Limit. Die sind nicht mit dem Rücken an der Wand, die sind in der Wand. Aber grundsätzlich pauschal zu sagen, Hunde aus dem Tierschutz sind Problemhunde oder Hunde, die im Tierheim sitzen, sind alles Problemhunde, nee, definitiv nicht. Die gibt's, na klar, logisch, dafür ist ja das Tierheim auch da. Aber kann ich so nicht sagen. Ja, ja, ich kenne auch im Kundenstamm, gerade als ich vor Ort hier noch meine ganz normale auch Trickkurse und gemacht habe. Ich kenne im Kundenstamm wunderbare Tierschutzhunde. Hatte ich ja auch selber. Ich hatte selbst welche. Unser erster Hund, als ich ein Kind war, der kam aus dem Tierheim. Der hat mit drei kleinen Kindern und Katzen zusammengelebt in einem echt wuseligen Haushalt. Und meine erste Hündin im Studium war auch einfach ein absoluter Goldschatz. Was ich gesehen habe, finde ich so cool. Es gibt in vielen Städten so ein Angebot, das hat eine Vetkollegin, eine Tierarztkollegin ins Leben gerufen. Das ist so ein Meet and Greet im von Tierheimhunden für Menschen, die auf der Suche sind nach einem neuen Familienmitglied. Ich finde die Idee erstmal richtig cool. Aber inwieweit da jetzt wirklich auch aufgeklärt wird und diese Situation mit den vielen Hunden, also ich habe da ein paar Kurzvideos gesehen, ja, quasi so eine Parksituation, da werden dann die Hunde hingebracht und die Menschen. Inwieweit man dort in so einer Situation viele Hunde, viele Menschen in einer fremden Umgebung danach auf so ein Zusammenleben schließen kann und wie der Hund sich da dann zeigt in dieser durchaus stressigen Situation, schwierig. Deshalb meine Frage, wird darüber aufgeklärt? Kann ich nicht sagen. Ich finde erstmal die Grundidee voll cool. Aber ne, kenne da niemanden, der von dort ein Tier adoptiert hat, habe auch mit diesen Organisationen oder mit der Organisatorin auch noch gar nicht gesprochen. Aber so grundsätzlich finde ich die Idee cool. Was mir aufgefallen ist in den Videos, die ich gesehen habe, dass auch da wieder viele Herdenschutzhundmixe zu sehen waren. Und da finde ich, aktuell wird zu wenig Aufklärung betrieben. Die haben erst sehr spät in ihrer Entwicklung ihren genetischen Plan. Und dann haben die Leute oftmals ein Problem, wenn da dann die Überraschung kommt, wenn nämlich Freunde der Kinder ein- und ausgehen sollen und so weiter und so fort. Also finde ich ein wichtiges Thema, aber ich glaube, auch das wäre wieder so ein großes Austauschthema. Von all dem, was ich jetzt angesprochen habe, möchte ich unbedingt unterscheiden diese Vermehrerfarmen, wo ja gezielt, ne, ganz klar, in absoluter Überzüchtung mit Gebärmaschinen, mit armseligen Rassen produziert werden. Wirklich jeder Mitleidskauf befeuert das System von so Vermehrern. Und ich habe das selbst gemacht vor 14 Jahren, vor über 14 Jahren. Habe ich das selbst gemacht, aber nicht aus so einer Vermehrerfarm, sondern es war eine sehr schlechte Zucht, wo ich aus Mitleid, wo ich gesehen habe, die Mutter ist hochgradig angstaggressiv, auch Menschen, fremden Menschen gegenüber. Und es war ein Mitleidskauf, definitiv. Aber ich habe den nie bereut, auch wenn ich weiß, dass ich in dem Moment natürlich falsch gehandelt habe, weil vordergründig dieses Emotionale, ich möchte dieses Einzeltier quasi retten. Ja, da war das Emotionale weit vorne, definitiv. Und schlussendlich hat es das System befeuert. Bei Vermehrerfarmen ist es ja noch mal krasser, da wird ja so Überproduktion auch einfach schlichtweg getötet. Das ist auch was, worüber super wenig gesprochen wird, finde ich, weil, hey, die wissen, dass sie nur Welpen verkaufen. Es geht ja darum, diese süßen kleinen Kindchenschema-Welpen zu verticken und Geld zu machen. Und die dann quasi am Leben zu halten, weil die sind ja fast alle krank. Das würde viel zu viel Geld kosten. Also da wird dann die Überproduktion auch getötet. Und solche Vermehrerfarmen sind einfach zu 100% zu boykottieren. Da gibt es die krassesten Systeme. Ich habe ja damals in München angefangen mit meiner Arbeit. Da habe ich noch eine Weile in München gelebt. Und da hatte ich das auch mitbekommen, dass dann immer wieder so, ha, das ist jetzt der dritte Chihuahua, den ich dann hatte. Oder ja, meistens waren es so kleine Rassen, so Toy-Rassen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu fragen, so wo und wie. Und dann hat sich wirklich rausgestellt, da gibt es eben auch so dieses... Da wird getan auf, das ist so die nette Frau von nebenan und ja, die verkauft dann die Hunde zu Hause und kriegt einen Abend vorher die von der Welpen, von diesen Vermehrerfarmen angeliefert. Dann werden die noch ein bisschen schick gemacht, aufgepeppt, einmal gebadet, damit sie dann am nächsten Tag abgeholt werden können. Die sind da aber eben nicht geboren, sondern sind von Vermehrerfarmen. Deshalb die Frage, sind da Eltern anwesend? Kann man öfter kommen? Gibt es eine Homepage? Oder wirklich nur so Kleinanzeigen, Einträge. Ja, da sollten wirklich schon, das wären so diese Red Flags, auf die man achten könnte. Auch im Auslandstierschutz gibt es diese Vermehrerfarmen, muss ich ansprechen. Ist ein Punkt, der auch ganz oft unter den Tisch fallen gelassen wird. Aber da weiß ich, dass mittlerweile auch von tollen KollegInnen ja darauf hingewiesen wird, dass es da auch Aufklärungsarbeit auf Social Media gibt. Diese Welpenmafia, die gezielt Welpen produziert. Dann natürlich Mischlinge. Ne? Das sind dann so die armen Mischlinge, die irgendwie in Spanien, Italien oder sonst irgendwo, die aussehen wie die typischen Straßenhunde da, aber die werden ganz klar produziert, um damit Geld zu verdienen. Und auch das wurde ja schon mehrfach aufgedeckt, dass es sich dabei dann eben um kranke Tiere handelt, wo Impfpässe gefälscht sind, die eben nicht geimpft sind, die dann hier bei uns diese Klassiker bekommen, Parvo und eben auch Krankheiten einschleppen. Auch einfach eine Gefahr bedeuten. Genau, also ich denke, wenn nicht, das ist noch was, da kannst du dich auch nochmal gesondert zu informieren. Das ist auf jeden Fall was, was man auch im Blick behalten sollte und deshalb die Red Flags, auf die man achten sollte. Für mich auch noch was, was da so reinfällt, jeder Nachbar, jede Nachbarin, die noch immer dieses, die soll einmal Junge bekommen, betreibt und die Hunde dann bei eBay verkauft, die sollten absolut boykottiert werden. Die verdienen damit Geld. Die Hunde kosten ja zum Teil immer wieder, sehe ich, dass das dann der eigene Hund ist ein Aussie, der Nachbarshund ist der Labrador und dann werden da die Hunde für 1.000, 1.200 Euro verkauft, obwohl sie eben keine Ahnentafel haben, obwohl die Eltern nicht gesundheitlich gescreent sind und. Und ja, es verbreitet sich dadurch immer wieder, dass dann die Leute auch denken, ach so, das ist okay, die eigene Hündin, die lasse ich dann auch mal schwanger werden, weil das macht man ja so, das ist ja für die besser, dann wird die erwachsen und die soll halt mal Junge bekommen. da handelt es sich halt wirklich um Hunde, die nicht hätten auf die Welt kommen müssen. Da hätten sich Hunde aus dem Tierschutz wirklich gefreut, wenn sie ein neues Zuhause bekommen hätten. Weil auch da ist die Welpenaufzucht bei denen, wo ich es auch oft mitbekommen habe, weit weg von, wow, super, ist was völlig anderes als irgendwie ein Auslandstier. Nee, echt nicht. Hier wird absolut nicht mit züchterischer Selektion und mit Verstand vermehrt, sondern eben wirklich meist mit, oh, der Nachbarshund, der ist so super nett und brav. Oder Freunde von uns, die haben so einen schönen Hund, der ist so lieb. Oder der hat so schöne blaue Augen, das ist dann immer so mein Lieblingsargument für sowas. Das bitte absolut boykottieren. Hunde sind nicht dankbar, möchte ich nochmal anbringen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass das so ein Mythos ist, der immer wieder reproduziert wird. Der Gedanke, ich rette die arme Seele und habe dann für immer ein dankbares, an mir klebendes Teilchen, das ist so weit weg von der Realität und führt eben dazu, dass ganz viele Menschen völlig überfordert sind, blauäugig dann auch in diese Situation gehen und dann, ja, ich sag mal, an der Realität scheitern. Je nachdem, ob der Hund auch überhaupt erfahren konnte, dass Menschen Bindungspartner sein können, kann das echt ein langer und steiniger Weg sein. Also es ist weit weg von, der klebt dann an dir und ist super dankbar, wenn der nie gelernt hat, Menschen können Sozial- und Bindungspartner sein. Das wird oft vergessen. Da habe ich eine Podcast-Folge über Bindung. Und da haben wir auch drüber gesprochen, Hunde denken sich nicht einfach, ach Mensch, Menschen sind echt tolle, enge Soziale- und Bindungspartner. Deshalb die Frage, durfte der Hund das erfahren oder bleibt er einfach ein Leben lang sozusagen in Teilen wild? Für mich bleibt am Ende die große Frage, kann ich es leisten? Bin ich die Person? Habe ich das Leben? Wie sieht meine individuelle Lebensrealität aus? Was habe ich für Ressourcen? Und ja, kann ich womöglich im schlimmsten Fall, ich finde immer, wenn man da so ein Worst-Case-Szenario sich einmal macht, kann ich im schlimmsten Fall jahrelang eben auch ganz viel zurückstecken, weil der Hund mehr Training, mehr Verhaltenstherapie braucht, als ich es mir jemals vorstellen hätte können. Und habe ich die Möglichkeit, einen Hund längere Zeit kennenzulernen und mit ihm zusammenzuwachsen, wäre für mich die bessere Variante. Ja, weil bei der Variante mit, ich habe den kennengelernt oder eben, wie ich es angesprochen hatte, über eine Pflegestelle, die im wahren, wirklichen Leben mit diesem Tier zusammengelebt hat und ganz tolle Auskunft geben kann. Es ist was anderes. Also das wäre die bessere Variante. Mein allererster Seelenhund damals noch im Studium, die war auch ein Tierschutzhund aus dem Ausland, aber eben vor Ort. Also die war schon vor Ort bei einer Tierschutzorganisation. Und so konnten wir uns echt über Monate kennenlernen. Und das war einfach, es war lieber auf den ersten Blick bei uns beiden definitiv. Aber so war es wirklich so eine sichere Kiste. Und ich wusste sowas von, auf was ich mich vorbereite. Ich wusste, der Hund hat noch keine Wohnung in der Form kennengelernt. Die hat immer nach oben an die Decke geguckt und ist am Anfang so die ersten Tage echt auf dem Bauch durch die Wohnung gerutscht. Oder wenn ich einen Kühlschrank aufgemacht habe, so Haushaltsgeräusche. Katastrophe. Aber ich wusste das. Ich wusste das. Ich war kolossal überfordert damals. Und obwohl ich es wusste, war ich echt hochgradig überfordert. Weil ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen, wenn ein Hund so wirklich überhaupt nicht an das menschliche Leben sozialisiert ist und der Hund alles kennenlernen muss, was für uns so das Normalste der Welt ist, keine Ahnung, Toilettenspülung, Wasserhahn anmachen, den Ofen auf- und zuklappen. Ja, das kann für solche Hunde die Katastrophe schlechthin sein. Oder wenn uns auch was runterfällt in der Wohnung. Vom Alleinebleiben will ich jetzt mal überhaupt nicht sprechen. Also von daher, das kann trotz, ich wusste irgendwie, was kommt, überfordernd sein. Und ich gebe ganz offen zu, ich habe das damals durchgerissen. Ich war mitten im Studium im vierten Semester. Ja, ich habe ja Tiermedizin studiert, da ging das damals auch noch. Das ist schon länger her, ich bin ja schon über 40. Da war das noch anders, da durften wir auch die Hunde noch mitnehmen. Sonst hätte ich das natürlich gar nicht gemacht. Aber meine Eltern waren sowas von dagegen. Die hatten total Angst, dass ich mein Studium verbocke und jetzt da einen Hund. Und gerade deshalb, ich musste denen ja zeigen, dass ich es packe. Ich gebe es ganz offen zu. Und ja, unser erster Familienhund, als ich noch ein kleines Kind war, der war eben ein Welpe aus dem örtlichen Tierheim. Der wurde aber als Welpe auch dort geboren. Das heißt, auch da war dann schon so ein bisschen klar, was hat er erfahren? Wie wurde der sozialisiert? Die haben sich da ja extrem Mühe gegeben und ja, war einfach, bei beiden Hunden kann ich nur sagen, die haben einfach Geschichte geschrieben und sind absolut mitverantwortlich für meinen Lebensweg. Ja, jetzt kommt auch unter der Rubrik Adoptieren der Rassehund. Ja, denn auch Rassehunde geraten in Not. Wenn ihre Menschen krank werden, sterben, ihren Job verlieren, ein Kind plötzlich Allergien entwickelt. Ich weiß, das wird auch oft gelogen und behauptet, weil die Hunde dann Krankheiten entwickeln, die Geld kosten und die Menschen kein Geld mehr investieren wollen. Es gibt überall diese negativen Beispiele, wissen wir. Aber das ist bitte wieder nicht zu pauschalisieren. Oder aber Menschen auch wirklich keinen Schimmer davon hatten, was ein Welpe im Haus bedeutet und ein Welpe aufzuziehen bedeutet und den dann ins Tierheim geben. Na klar, auch da darf man sich wieder fragen, hey, was hat Züchter, Züchterin da an Aufklärungsarbeit betrieben? Aber auch hier möchte ich wieder betonen, man kann den Menschen nur vor den Kopf gucken. Und auch da habe ich schon allerhand Sachen auch persönlich miterlebt, wo ich dann Leute begleitet habe, wo ich mir gesagt habe, wie kann man auf all diese Ideen kommen, wenn man sich einen Welpen ins Haus holt? Ja, im Normalfall nehmen ZüchterInnen ihre Hunde immer zurück, aber auch hier dürfen wir so persönliche Ausnahmen und Gründe einfach nicht vergessen, warum es dann doch mal nicht gehen kann. Und natürlich gibt es dann die ZüchterInnen, die mehr in die Kategorie Vermehrer fallen, die halt dann sagen, ja, nach mir die Sintflut, ich habe Geld gekriegt, ist mir doch wurscht, was mit dem Tier passiert. Aber da geht's ja nicht ums Tierwohl. Es gibt für jede Rasse eine XY in Not-Seite auf Facebook, definitiv. Wo sich wirklich Ehrenamtliche die Mühe machen und genau diese Rassehunde in den örtlichen Tierheimen suchen und dann auch verlinken und vorstellen. Oder auch wo Privatpersonen ihre eigenen Hunde, die zur Vermittlung stehen, vorstellen können, so einen Vermittlungsaufruf starten können. Es gibt also auch echt Menschen, die adoptiert haben und im Netz trotzdem angegangen werden und beschämt werden, weil sie angeblich geshoppt haben und was Böses getan haben. Gerade bei verantwortungsbewussten ZüchterInnen gibt es auch immer mal wieder ältere Tiere. Hatten mir nämlich auch einige in den Button geschrieben und da habe ich auch schon einige KundInnen begleitet über dieses Beratung vor dem Hundekauf, dass es dann eine spezielle Rasse sein musste, tatsächlich auch wegen Allergie. Da gehe ich aber nächste Woche nochmal näher drauf ein, wenn ich eben über ZüchterInnen spreche. Und da gibt es dann Hunde, die passen vielleicht nicht ins Zuchtprogramm oder ja, die verstehen sich mit der Hundegruppe nicht so gut. Da harmoniert das nicht so und die verantwortungsvollen ZüchterInnen ja, ziehen das dann nicht auf Biegen und Brechen durch und halten dann einen Hund, keine Ahnung, im Keller oder in der Garage, sondern geben dann eben so einen älteren Hund auch ab. Auch das gibt es immer mal. Ich bin mir sowas von sicher, dass ich nicht alle Punkte angesprochen habe. In manchen Fällen habe ich schon gesagt, ne, da könnte man noch viel mehr sagen und so weiter und so fort. Aber die Folge ist jetzt schon super lang. Was klar ist, nächste Woche spreche ich eben über die andere Seite sozusagen, Hund vom Züchter. Vergiss also nicht am Freitag wieder Podcast-Zeit. Ne? Da ist wieder Podcast-Zeit. Schalte unbedingt ein. Und ja, wie immer gilt, ich tausche mich super extrem gerne aus, solange es sich um Austausch handelt. Ich lasse mich nicht beschämen und beschimpfen und gerade bei dem Thema werde ich ganz klare Grenzen ziehen. Ich mag es nicht, wenn gemutmaßt wird und wenn Dinge reininterpretiert werden in Gesagtes, wenn man was nicht verstanden hat, frag mich einfach. Wie gesagt, Austausch finde ich super toll und die Folge dient einfach dazu, nachzudenken und zu sagen, hey, Mensch, da gibt es ja zwischen 0 und 100 auch noch andere Zahlen und so ein Gedankenanschubser, dass man Gedankenanregungen hat und ich hoffe, dass es dazu beigetragen hat. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.